Alle Ehre gehört Gott, oder? Schön, dass ich hier sein darf. Für die, die mich nicht kennen, ich war 48 Jahre glücklich verheiratet. Mein Mann ist vor 4 Jahren, hat das vorgezogen, zu Jesus zu gehen. Ich habe 2 erwachsene Kinder und 5 Enkelkinder, bin begeisterte Oma, freue mich dafür, dass ich Gott dienen kann und freue mich ganz besonders, wieder hier zu sein heute. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Wenn man diese ganzen Lieder singt, diese guten Texte, ich weiß nicht, wie euch das geht dabei, aber manchmal denke ich so dann in meinem Herzen, gebe ich wirklich mein ganzes Leben Jesus? Lege ich alles vor ihm hin? Sind nur ein paar Dinge, die ich zurückhalte? Oder wie gehe ich damit um, wenn Schwierigkeiten auftreten? Wir als Kinder Gottes sind ja nicht davor gefeilt, dass auch Schwierigkeiten da sind. Wisst ihr, letzte Woche bekam ich einen Brief vom Finanzamt. Und wir waren immer selbstständig, mein Mann und ich. Und durch seinen Tod und durch die Umstellung mit der Firma und mit allem drum und dran hängen wir da immer noch so ein paar Sachen nach, auch beim Finanzamt. Und jetzt kommt dieser Brief. Und ich hab mir eigentlich nie eine Steuererklärung so richtig angeguckt. Und da habe ich mir das alles durchgelesen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn das für 2016 brauche ich keine Steuern bezahlen, aber wenn das so weitergeht, muss ich für 2017 zwischen 20.000 und 30.000 Euro Steuern bezahlen, die ich gar nicht verdiene. So viel Geld verdiene ich gar nicht im Jahr. Und das ging durch meinen Kopf. Das hat gearbeitet. Das hat gearbeitet und gearbeitet. Ich habe meinen Sohn gefragt. Er sagt, Mama, kann ich dir auch nicht helfen? Meine Tochter, die mir vielleicht hätte helfen können, die war an dem Wochenende mit ihrem Mann zum Skilaufen gefahren. Und die wollte ich eigentlich damit auch nicht belasten und ihr das Wochenende versauen. Und es hat in meinem Kopf gearbeitet und ich wusste gar nicht, dann bin ich hoch zu Claudia, zu meiner Freundin Claudia. Ich sage, Claudia, ich kann dir auch nicht helfen. Ich sage, aber Claudia, ich muss jetzt mit jemand darüber reden. Ich muss das rauslassen. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich das Grundstück verkaufen. Dann, ja, wie soll ich das machen? Dann darf ich mir dieses nicht mehr leisten. Dann kann ich nicht mehr in Urlaub fahren. Kennt ihr solche Gedanken, was alles anfängt zu arbeiten, wenn eine Schwierigkeit auftritt? Und dann habe ich gedacht, oh Mann, dann habe ich gebetet. Dann habe ich den Herrn angebetet. Dann habe ich mich an seine Prophetien erinnert, die er mir gegeben hat. Ich habe ganz, als ich junge Frau war, habe ich im Garten den Garten sauber gemacht. Und eine laute Stimme hat zu mir gesagt, sorge dich nicht, ich sorge für dich. Und dieses Wort hat mich mein Leben lang begleitet. Und ich habe dann wieder gesagt, sorg dich nicht, ich sorg für dich. Dann bin ich in die Gemeinde gegangen, dann war ich abgelenkt. Dann hatten wir Freitagabend unseren deutsch-iranischen Gottesdienst. Dann war ich am Samstag in der Gemeinde. Und immer wenn ich in der Gemeinde war und nicht an mein Finanzamt gedacht habe, dann waren die Gedanken nicht da. Und am Sonntagmorgen, wir haben immer einmal im Monat bei uns in der Gemeinde Missionsopfer. Und am letzten Sonntag war Missionsopfer und das Missionsopfer war für Kinder in Jemen. Jemen ist eines der ärmsten Länder der Welt und dort gibt es nicht genug zu essen. Und dieses Missionsopfer sollte für Jemen sein. Und als das so vorgestellt wurde, ich wusste ja, wie viel Geld ich in meinem Portemonnaie habe, habe ich gesagt, nee, ich kann heute kein Opfer geben. Ich muss mein Geld sparen dafür, dass ich irgendwann meine Steuern bezahlen muss. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, gib alles, was du hast in deinem Portemonnaie. Und dann bin ich aufgestanden, ohne drüber nachzudenken und habe mein Geld aus dem Portemonnaie genommen und habe das in das Opfer gegeben. Und am Sonntagabend noch, wir hatten Taufe am Sonntagabend und ich habe dann meine Tochter vom Flughafen abgeholt. Ich hatte den Brief vom Finanzamt gleich in die Tasche getan und ich habe das Erste, was ich ihr sagte, Sabine, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Und dann sagst du, Mama, das sagst du mir jetzt. Ich sage, ja, wann soll ich es dir sagen? So, wir haben Montagmorgen und die hat alles geklärt und alles hat sich in Luft aufgelöst. Es war überhaupt gar nicht so schlimm. Das war eine ganz verkehrte Nachricht vom Finanzamt. Aber wenn Schwierigkeiten kommen, wisst ihr, dann arbeitet das in uns. Dann kommt der Teufel und macht uns alles, wird uns alles kaputt machen, das, was Gott in uns reingelegt hat. Aber wisst ihr, Gott hat uns ein sehr gutes Instrument gegeben, um dort gegen anzugehen. Ich habe dann sogar abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, eine halbe Schlaftablette genommen, weil ich dachte, ich kann nicht schlafen. Meine Gedanken drehten sich nur um das Geld. Und irgendwann habe ich gedacht, was ist dir wichtiger, der Herr oder das Geld? Und ich musste eine Entscheidung in meinem Herzen treffen. Und dann ging es mir auch wieder gut. Und wisst ihr, Lobpreis, das, was wir jetzt auch gemacht haben, das ist etwas, was unser Denken, was unser Handeln, was unser Reden verändert. Lobpreis bringt uns auch raus aus jedem Gefängnis, aus jedem Druck, aus jedem Stress, bringt uns Anbetung raus. Da gibt es eine gute Geschichte in der Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 33. Da geht es um Paulus und Silas, die im Gefängnis waren. Nachdem man sie, also Paulus und Silas, hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das Innerste der Gefängnis und legte ihre Füße in einen Block. Also nicht nur gerade am Anfang in einem Raum, sondern ganz in die Mitte, wo keiner ran konnte. Und die Arme und Beine wurden noch in einen Block gelegt. Aber um Mitternacht betete Paulus und Silas und sie lobten Gott. Und die Gefangenen hörten es. Die haben so laut Gott gepriesen, dass die anderen Gefangenen mit in den Gefängnis, wo es sicher dicke Mauern hatte, gehört haben. Aber plötzlich geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus, also der Aufseher, und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht, wusch ihnen die Striemen und er ließ sie und alle und die Seinen in seinem Haus sogleich taufen. Also die ganze Situation hat sich umgekehrt. Alles, was aussah, was ganz schlimm aussah, die ganze Situation hat sich umgekehrt. Und sogar dieser Aufseher hat sie dann gewaschen, das Blut abgewaschen von ihren Körpern, da wo sie geschlagen wurden. Alle haben sich für Jesus entschieden und sie ließen sich taufen. Das ist eine interessante Geschichte, das ist eine sehr interessante Geschichte. Und es ist nicht nur, dass sie ins Gefängnis mussten, sondern sie wurden auch noch gebunden. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand von uns ins Gefängnis kommt, dann ist da erstmal Verwirrung. Warum ist das jetzt so? Unsicherheit macht sich breit. Angst. Und man fängt vielleicht sogar Angst an, über seine verkehrten Taten nachzudenken. Und wir würden jetzt vielleicht sagen, naja, ich habe ja niemanden umgebracht oder ich habe auch niemanden was weggenommen. Was soll ich im Gefängnis? Aber manchmal ist es so, dass wir auch alltäglich jeden Tag in so einer Art Gefängnis leben. Dass unser Leben gefangen genommen ist von irgendwelchen Dingen. Unser Gefängnis sieht aus, dass wir verstrickt sind in der Lüge und dass wir dem Teufel mehr glauben als dem Wort Gottes. So wie mir das letzte Woche passiert ist, ich habe wirklich dem Teufel mehr geglaubt, habe die Angst zugelassen und musste dagegen ankämpfen. Und dafür haben wir den Lobpreis, dafür haben wir das Wort Gottes, dass wir dagegen ankämpfen, weil es einen Ausweg aus diesem Gefängnis gibt. Und dieser Ausweg heißt Jesus. Er ist die Wahrheit. Und das Wort Gottes sagt, die Wahrheit macht uns frei. Und Jesus, er ist die Wahrheit und nur er ist der, der uns aus unserem Gefängnis herausholen kann. Er selber sagt von sich, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und je mehr wir mit Jesus leben, je mehr wir unser Leben abhängig machen von ihm, umso mehr und so schneller merken wir auch, wenn wir Dinge verkehrt gemacht haben. Ich war am Dienstagmorgen in der Bibelschule und danach habe ich gedacht, fahre ich mein Auto waschen. Und innen sauber machen, damit ich, wenn ich mit meinen Brüdern nach Schwerin fahre, damit mein Auto sauber ist, weil meine Enkelkinder so viel Brötchen reingekrümelt hatten. Das sah schlimm aus. Also ich bin bei uns zur Shell-Tankstelle gefahren, habe mein Auto gewaschen, habe erstmal getankt, vollgetankt, bin reingefahren, habe gewaschen. Es war Dienstag. Und Mittwochabend mache ich meinen Computer an und gucke auf mein Konto und gucke, was mein Konto so macht. Und da waren nur 10,99 Euro abgebucht für die Wäsche. Ich hatte für etwa 50 Euro noch getankt. Ah, komisch, dachte ich. Dann habe ich meinen Sohn angerufen. Ich sage, Markus, was soll ich machen? Die haben nur 10,99 Euro abgebucht und nicht das Tanken. Und dann sagt er, Mama, ruft da an. Ich also angerufen, habe da gefragt. Ich sage, haben Sie irgendwie ein Minus gehabt am Dienstag in Ihrer Kasse? Nein, sagt er, hier ist nichts aufgeschrieben, gar nichts. Ich sage, aber ich habe getankt und ich weiß, das ist nicht bezahlt, weil das nicht von meinem Konto abgebucht wurde, nur meine Wäsche. Und dann sagt er, ja, kann ich Ihnen auch nicht helfen, hier ist kein Minus. Ich sage, wissen Sie was, schreiben Sie doch meine Telefonnummer auf. Und wenn Sie die Abrechnung machen und Ihnen fehlt etwas um die 50 Euro, fehlt Ihnen das Geld, dann rufen Sie mich an und dann komme ich sofort und bezahle das. Aber bis heute hat keiner angerufen. Also kann ich auch nicht ändern. Ich habe mich gemeldet und bin dankbar dafür, dass ich für 50 Euro getankt habe. Ich hätte es auch lieber bezahlt, aber was soll ich hingehen und bezahlen, wenn Ihnen nichts fehlt? Aber wir müssen einfach in der Ehrlichkeit sein. Wir müssen in der Wahrhaftigkeit sein. Da war ich einkaufen bei Edeka bei uns. Hinter mir war eine alte Dame. Ich habe mir einen Becher Fleischsalat gekauft. Und diese Dame hinter mir hat auch einen Becher Fleischsalat gekauft, den gleichen. Das habe ich aber nicht gesehen. Ich habe nämlich eingepackt und ihren Becher mit eingepackt. Und dann bin ich zu Hause und packe das wieder aus. Denke ich, komisch, ich habe doch nur einen Becher Fleischsalat gekauft. Also ich wieder hin zu Edeka gefahren und sage, ich habe einen Becher Fleischsalat zu viel. Da sagt sie, ja, haben Sie die Rechnung mit? Ich sage, nein, habe ich nicht, ich habe ja nicht bezahlt. Ich möchte das einfach wieder abgeben. Ja, nehmen Sie ihn doch wieder mit. Ich sage, nein, ich habe den nicht bezahlt, ich lasse ihn jetzt hier liegen. Machen Sie mit, was Sie wollen, aber ich möchte diesen Fleischsalat nicht essen, der schmeckt mir dann nicht. Man würde vielleicht denken, das sind Kleinigkeiten. Aber wenn wir nicht anfangen, auch im Kleinen treu zu sein, so wie das Wort das sagt, dann werden wir auch nicht im Großen treu sein. Und diese kleinen Dinge, diese kleinen Füchse, das sind die, die uns abziehen vom Wort Gottes. Paulus und Silas, sie waren im Gefängnis, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Die wurden unschuldig in das Gefängnis geworfen. Das Einzige, was sie getan haben, sie haben das Wort Gottes verkündigt. Und dafür wurden sie ins Gefängnis geworfen. Und ihre Sünde war nur das, was die Pharisäer gesehen hatten, weil sie den lebendigen Jesus verkündigt hatten. Und was taten sie im Angesicht des Gefängnisses? In dem Gefängnis war kein Licht. Das war nicht so ein Gefängnis wie hier bei uns in Deutschland. Ich glaube, die Gefängnisse damals und unsere Gefängnisse hier in Deutschland sind, glaube ich, 5-Sterne-Gefängnisse dagegen, gegen diese Gefängnisse damals. Aber es war kalt, es gab kein Licht, es war Nacht. Und was taten sie? Sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen und ihm die Ehre zu geben. Und das nicht nur, ach Herr, ich preise dich, ich danke dir. Nein, Jesus, wir loben dich, wir preisen dich. Du bist gut, du bist der Größte, du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren, wir ehren dich. Sie haben das laut getan und alle anderen haben es auch gehört. Und die Gefängnismauer hat sich aufgemacht. Mit ihrem Lobpreis haben sie das Herz Gottes berührt. Ihr Lobpreis, ihre Anbetung hat das Herz Gottes berührt. Und sie haben damit den Arm Gottes bewegt. Also ihr merkt, wir denken ja immer manchmal, Gott hat seinen Weg mit uns festgelegt und wir können die festgelegten Wege, die Gott mit uns hat, nicht verändern. Aber das stimmt nicht. Wir können das tun. Mit Lobpreis verändern wir auch die Wege unseres Gottes. Denkt einfach an die Geschichte von Hiskia, der König Hiskia. Jesaja kam zu dem König Hiskia und hat gesagt, König, du wirst sterben. Bestell dein Haus, du wirst sterben. Das war das prophetische Wort von Gott an Hiskia. Und was hat Hiskia getan? Hiskia hat sich zur Seite gedreht auf seinem Bett und hat gesagt, aber Gott, ich habe doch das und das und das und das für dich getan. Und ich bin doch noch eigentlich viel zu jung zum Sterben. Ich kann doch noch nicht sterben. Ich möchte noch leben. Und sofort hat Gott reagiert und hat zu Jesaja gesagt, geh zurück zum König und sag ihm, er wird noch 15 Jahre leben. Gott macht das. Meine Oma, bei der ich gelebt habe, die, wie ich 12 Jahre alt war, war sie sehr krank. Ich bin ja hier aus Uelzen, aus der Lüneburger Heide. Und meine Oma lag dort im Krankenhaus. Und sie haben gesagt zu meiner Oma, Frau Lindloff, versuchen Sie, Ihre Enkeltochter irgendwo unterzubringen. Sie werden dieses Krankenhaus nicht mehr lebend verlassen. Und meine Eltern lebten zu dem Zeitpunkt hier in Kühlungsborn. Und ich war bei meiner Oma in der Lüneburger Heide. Und dann hat meine Oma sich ins Krankenhaus, er hat sie mir später erzählt, ins Bett gesetzt und hat gesagt, lieber Heiland, die hat ganz einfach gebetet. Die hat gesagt, lieber Heiland, die Bärbel ist doch erst 12 Jahre alt und ich kann das Kind doch nicht in die Ostzone schicken. Hättet ihr auch gesagt, wäre nicht gut gewesen. Aber meine Oma hat einfach gesagt, Gott, das geht nicht. Ich kann noch nicht sterben. Ich muss das Kind erst großziehen. Und Gott hat ihr 15 Jahre, genau wie Hiskia, dazu gegeben. Wir können Gottes Arm bewegen. Wir können Gottes Arm bewegen. Mit Lobpreis, mit Anbetung, mit unserer Hingabe. Keiner kann das Herz des Vaters so berühren wie du. Du berührst sein Herz, wenn du ihm dienst und wenn du ihn anbetest. Das können wir lesen bei Samuel. Samuel, das lesen wir, dass die Priester Gott dienten. Und dann, als sie Gott dienten, kam die Gegenwart des Herrn in den Raum. Das steht 2. Chroniker 5, 11 bis 14. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilung geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Zaltern und Harfen. Und bei ihnen 120 Priester, die mit der Trompete bliesen. Das muss ich mal vorstellen. Die ganzen Instrumente und 120 Trompeten, was muss das für ein Sound gewesen sein? Und es war, als wäre es einer, der die Trompete geblasen hat und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke des Herrn. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Das muss man sich mal vorstellen. Die Wolke war so dicht, dass die Priester nicht mehr den Dienst versehen konnten. Die Priester waren zusammen, mit allen zusammen, mit einer Stimme. Und wisst ihr, wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Gruppe, wenn wir als Team eine Stimme haben, wenn wir ein Ziel haben, dann wird uns alles gelingen. Alles. So wie beim Turmbau zu Babel. Da musste Gott dazwischen gehen. Die hatten ein Ziel, die hatten eine Stimme, die hatten eine Aufgabe, aber sie hatten Gott nicht da drin. Aber wenn sie Gott gehabt hätten, wer weiß, was ihnen alles noch gelungen wäre. Also wenn wir ein Ziel haben, wenn wir uns nicht gegenseitig runtermachen, wenn wir nicht irgendwie sehen, ach, ich will da vorne stehen, ach, ich bin derjenige, der immer vorne stehen muss, ich bin der immer alles arbeiten muss, alles müssen wir zusammentun. Und wisst ihr, egal was wir tun, in jeder Gemeinde, Jesus ist mitten unter uns, das hat er uns verheißen. Jesus sitzt nicht da hinten in der letzten Reihe. Jesus steht auch nicht hier vorne und leitet die Anbetung. Jesus sitzt in der Mitte. In der Mitte sitzt Jesus, weil er Verlangen hat nach Gemeinschaft und nach Gemeinschaft mit dir. Er möchte mitten in dir drin sein. Er möchte dich berühren. Er möchte dir Gutes tun. Er möchte dir wohltun. Und das auch für die ganze Gemeinde. Und so ist es wichtig, dass wir ein Ziel haben, dass wir eine Aufgabe haben und dass dann die Wolke der Herrlichkeit kommt. Wie hört sich das wirklich an, wenn wir mit einer Stimme arbeiten, mit einer Stimme singen, mit einem Instrument, 200 Instrumente, alle spielen die gleiche Melodie. Da kann nur Sieg rauskommen, da kann nur Sieg rauskommen. Und was bedeutet es, wirklich in Einheit zu sein? Alles, was uns bedrückt, was uns von Gott wegzieht, legen wir beiseite und wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus, auf das Ziel, was er für uns hat. Auf das, was er für dich und für mich getan hat. Auf seine Liebe und auf seine Schönheit. Wir ehren ihn für seine Wohltaten. Wir ehren ihn für den Heiligen Geist, den er uns dagelassen hat. Und der Heilige Geist führt uns zu Jesus. Als Salomo mit seinen Priestern in Einheit Gott gelobt hat, da kam die Wolke der Herrlichkeit in den Raum. Und diese Wolke der Herrlichkeit erfüllte den ganzen Raum. Habt ihr schon mal gehört von der Erweckung? Das muss so um 1910 gewesen sein, in der Azusa Street in Los Angeles. Hat da schon einer von euch was von gehört? Da war eine riesengroße Erweckung. Und da es gibt jetzt so ein Buch, da stehen viele Geschichten von dem drin, was die damals dort erlebt haben. Und da heißt es, dass die Wolke der Herrlichkeit in den Gottesdienstraum kam, dass sie so präsent war, dass die Kinder in dieser Wolke Verstecken gespielt haben. Das muss man sich mal vorstellen. So und warum sollen das 1910 in Los Angeles stattgefunden hat? Warum kann das nicht heute hier in Schwerin stattfinden? Gott hat sich doch nicht verändert. Gott ist doch derselbe, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Sein Wort hat Bestand bis in alle Ewigkeit. Und wenn wir in Einheit auf ein Ziel losgehen, dann werden wir erleben, wie seine Herrlichkeit kommt. Eine zweite Geschichte von Salomo lesen wir in 2. Chroniker 7, 1 bis 3. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Raum, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn den Raum erfüllte. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause, und sie fielen auf ihre Knie mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währt. Wann kam das Feuer? Als Salomo sein Gebet beendet hatte. Da erfüllte sich der Raum mit der ganzen Herrlichkeit des Herrn. Und das Feuer des Heiligen Geistes fiel auf die ganze Versammlung. Wieder in der Azusa Street, die haben dort auch erlebt, dass das Feuer gefallen ist. Und die haben das so erlebt, dass das Feuer oben aus dem Dach raus, die Flammen aus dem Dach rauskamen und die Feuerwehr angerückt ist und löschen wollte. Und das ging nicht zu löschen, weil das kein Feuer war, was sie jeden Tag hatten zum Löschen. Das ging einfach nicht zu löschen. Und die haben dreimal das erlebt, dass die Feuerwehr angerückt ist und wollte Brand löschen. Das Feuer des Heiligen Geistes kann man nicht löschen. Und beim vierten Mal, als sie einen Anruf bekommen haben, haben sie gesagt, nee, wir kommen nicht mehr, da können wir sowieso nicht löschen. Also die Herrlichkeit des Herrn, das Feuer Gottes, wir müssen das erwarten. Wir müssen sagen, wir brauchen das. Ich möchte dein Feuer erleben. Und wisst ihr, Feuer ist ja auch etwas, was, wenn man an Silber oder an Gold, wenn das geläutert wird im Feuer, wenn man Gold findet in einer Mine, man sieht es nicht, dass es Gold ist. Das ist erstmal wie ein Dreckklumpen. Aber erst wenn es durch Feuer geht, wenn es geläutert wird, wenn das reine Gold rauskommt, wenn alles, das Feuer alles wegbrennt, was nicht dahin gehört, dann bleibt die Substanz des Gold über. Und das ist das, was der Heilige Geist mit uns auch machen möchte. Er möchte durch das Feuer des Heiligen Geistes, möchte er alles das, was in uns drin ist, wegbrennen. Als es jetzt so stürmisch war, auch in Berlin war ein bisschen Sturm, nicht so wie nur hier oben an der Küste, und ich bin die Straße lang gelaufen, und dann habe ich mir so gedacht, die ganzen Äste von den Bäumen, die trocken sind, die durch Sturm einfach runterfallen. Und da bin ich so lang gegangen, und dann hat der Herr zu mir gesagt, so ist es auch in meinem Reich. Alles das, was nicht dorthin gehört, das wird mein Wind des Heiligen Geistes einfach wegbrechen. Und die Substanz, die dann überbleibt, jetzt zum Frühjahr, kann wieder neu aufblühen und Neues kann entstehen und Neues kann hervorkommen. Und so denke ich, wird auch hier in Schwerin der Herr etwas Neues machen. Er wird hier etwas ganz Neues aufbrechen lassen. Darum seid nicht traurig darüber, seid nicht traurig darüber, wenn es manchmal so aussieht, als wenn etwas wegbricht. Das, was an Substanz überbleibt, das nimmt der Herr und macht etwas ganz Neues draus. Und manchmal tut auch etwas weh, wenn uns das weggenommen wird oder wenn wir merken, wir gehen durchs Feuer, dann tut manchmal was weh. Aber letztendlich haben wir immer den Sieg und wir sind immer auf der Siegerseite. Als Paulus, oder damals hieß er noch Saulus, als er damals auf die Straße von Damaskus ging und Gott ihm begegnet ist, ihn blind gemacht hat, da hat er nicht seine Berufung bekommen. Paulus hat nicht seine Berufung bekommen auf der Straße von Damaskus. Das lesen wir in Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 2. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen wurde, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also Paulus wurde nicht berufen auf der Straße von Damaskus, sondern er wurde berufen, nachdem sie Gemeinschaft hatten im Gebet, nachdem sie Gott gesucht haben, nachdem sie Gott angebetet haben. Und als erst nach diesem Gottesdienst wurde er gesalbt für den Dienst. In der Schlachter-Übersetzung heißt es in dieser Geschichte, als sie Gott dienten. Nicht als sie beteten, sondern als sie Gott dienten. Das lässt uns erkennen daraus, dass sie in der Anbetung waren. Gott beruft dich, wenn du ihn anbetest. Seine Heiligkeit, sein Feuer kommt, wenn du ihn anbetest. Wenn du ihn mit ihm Gemeinschaft hast. Wisst ihr, wir sind geboren dazu, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Gott hat sich die Menschen gemacht, damit sie Gemeinschaft haben mit ihm. Weil Gott wirklich Sehnsucht danach hat, nach Gemeinschaft. Denkt daran, wie er Adam und Eva gemacht hat. Dann ist er in den Garten gegangen. Wann ist er in den Garten gegangen? Abends, in der Kühle des Abends, weil er wusste, am Tag, da sind die müde und schlafen, vielleicht machen Mittagsschlaf, wie meine Brüder heute im Auto. Aber es ist so, dass Gott gekommen ist und hat gesagt: Adam, wo bist du? In der Kühle des Abends, wo bist du? Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte mit dir reden. Erzähl mir, was hast du gemacht heute? Wie geht es dir? Und wisst ihr, so kannst du zu Gott kommen. Sag ihm, wie es dir geht. Sag ihm, wenn es dir gut geht. Mir geht es gut, Vater. Sag ihm, wenn es dir nicht so gut geht. Ich habe Probleme. Sag ihm, wenn der Brief vom Finanzamt kommt. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Aber du hast eine Lösung. Wisst ihr, Gott ist dafür da, um eine Lösung zu schaffen und nicht um uns Probleme zu schaffen. Gott hat immer eine Lösung für jedes Problem, für dein Problem. Er hat eine Lösung für dich. Vertrau ihm einfach nur. Die Bibel sagt uns, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Und ich mache das eigentlich sehr viel, dass ich sehr viel in Sprachen bete. Wenn ich einkaufen gehe, muss ich 10 Minuten laufen bis zu unserem Edeka-Laden, dann fange ich einfach an, in Sprachen zu beten und ich genieße die Gegenwart des Herrn. Wenn ich zu Hause am Fenster putzen bin, ich bete dabei den Herrn an. Oder ich mache mir schöne Musik an und singe damit oder gucke mir was auf YouTube an, das, was alles so passiert im rund um die Welt, wo der Herr neue Dinge tut, wo neue Aufbrüche sind. Ich habe Sehnsucht danach, dass auch bei uns im Land neue Aufbrüche kommen. Und wir sind dabei, wir merken das auch gerade bei uns in der Gemeinde, wir merken das, wie der Heilige Geist zulegt, wie die Gemeinde wächst, wie mehr kommt an Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das macht einfach Spaß. Das macht Spaß. Wisst ihr, Leben mit Jesus macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Und wir beten nicht Jesus an, weil wir etwas von ihm haben wollen, sondern wir beten Jesus an, weil er Jesus ist. Wir sind immer so gewohnt, ach Herr, gib mir das und Vater, ich brauche das und jenes und dieses. Aber wisst ihr, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm die Ehre geben, dann gibt er uns alles andere zu. Weil er dafür sorgt, dass es seinen Kindern gut geht. Erkläre ihm das Wort Gottes. Sag ihm, was dein Problem ist. Sag ihm, wer er für dich ist. Sag ihm, dass sein Wein des Heiligen Geistes besser ist als Leben. Sein Wein des Heiligen Geistes ist besser als Leben. Durch Dankbarkeit und Anbetung bewegst du den Arm Gottes. Anbetung bringt dich direkt an das Herz des Vaters. Und dadurch werden wir Menschen nach seinem Herzen. In seiner Gegenwart werden wir Menschen nach seinem Herzen. In den 90er Jahren hatten wir bei uns in der Gemeinde eine Ausgießung des Heiligen Geistes, wie wir sie vorher nie erlebt haben. Ihr habt sicher schon gehört, auch von Toronto, ne? Damals wie das vor 25 Jahren. Ich weiß gar nicht, ihr Bayer-Brüder, wart ihr schon dabei, als wir den Claudio Freizorn bei uns in der Gemeinde hatten? Ihr wart dabei, ne? Und wir haben uns auf der Erde gelegen, wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben uns gefreut, wir waren bis nachts um 12, 1 in der Gemeinde. Und der Claudio Freizorn, das ist ein Pastor aus Argentinien, der bei uns war, der hat mit seinem ganzen Team bei uns zu Hause damals gewohnt, waren 14 Leute. Und wir noch dazu, wir waren 17 oder 18 Leute für fast eine ganze Woche bei uns im Haus. Und dann kamen wir nachts um 1 nach Hause und dann hat er gesagt, so und jetzt bete ich erstmal für euch. dann hat er gesagt, also ihr habt gedient heute, jetzt bete ich für euch. Und dann ging es nachts bei uns zu Hause weiter. Ich hatte damals mal ausgerechnet, wie viele Stunden wir in einer Woche geschlafen haben. Ich weiß es nicht mehr, aber es war sehr, sehr wenig. Aber wisst ihr, wir waren gar nicht müde. Weil die Gegenwart des Heiligen Geistes hat uns so wach gemacht. Die Kraft des Heiligen Geistes hat uns so wach gemacht. Und ich weiß, wir hatten so ein halbrundes Sofa. Und mein Mann, der war nicht gerade der Leichteste. Und der Claudio Freizon, der betet für ihn. Und die Kraft des Heiligen Geistes kam so stark, dass der Heilige Geist ihn hochgehoben hat. Er ist über die hohe Lehne rüber und lag dann da auf dem Sofa. Und dann haben ein paar Männer aus Argentinien ihn genommen und haben ihn ins Bett gebracht, haben ihn zugedeckt und gesegnet und er hat die Nacht wunderbar geschlafen. Und zu dem Zeitpunkt auch bei uns im Hauskreis, unserem halbrunden Sofa, wir haben dann gesagt, wer will mehr? Wer will mehr von Jesus? Und dann haben die sich wir hatten ja nicht so viele Fänger, um die alle aufzufangen. Dann haben wir die so rum hingestellt und dann haben wir nur gesagt von Weitem, komm, Heiliger Geist, gib mir. Und wutsch kam die Kraft des Heiligen Geistes. Die sind rein in das Sofa gefallen und irgendwann war es gebrochen, war es kaputt, mussten wir Neues kaufen. Aber das war uns auch egal. Wir wollten Jesus erleben. Wir wollten die Gegenwart des Heiligen Geistes erleben. Wir hatten so einen Hunger und einen Durst nach mehr. Wir wollten mehr. Und wisst ihr, wir brauchen Hunger und Durst. Über die Jahre, es ist 25 Jahre her, ist es alles ein bisschen abgeflacht, weil alles so normal geworden ist. Aber wir sind jetzt in einer Zeit, wo der Heilige Geist dabei ist, das Feuer neu zu entfachen. Und es gibt zum Beispiel auf YouTube kann man sehen, Toronto 25 heißt das. Das ist nach 25 Jahren, wo dieser sogenannte Toronto-Segen nicht mehr stattgefunden hat, in dem Maß, wie es zu Anfang war. Aber sie haben gesagt, sie wollen zurück, sie wollen das wieder haben. Und sie haben wieder angefangen, Tage und Nächte durchzubeten, dass der Heilige Geist sich neu offenbart, auch dort in Toronto. Aber wisst ihr, damals, das war gut, es hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, dass es heute total anders aussehen, das ist meine Meinung, anders aussehen wird, dass der Heilige Geist uns tiefer in eine tiefere Beziehung hineinzieht. Es reicht nicht aus, einmal eine Berührung vom Heiligen Geist zu haben. Er möchte uns täglich, stündlich, minütlich berühren. Er möchte immer bei dir sein, immer an deiner Seite. Und lasst uns nicht Lieder zu Jesus singen oder zum Vater singen, einfach nur so aus Spaß, sondern lasst uns Lieder singen zu ihm hin. Diese Lieder sagen ihm, wer er ist. Erhebe deinen Gott. Danke ihm für das, was er in deinem Leben getan hat. Vor allen Dingen danke dem Heiligen Geist, dass er in dir lebt und dass er das Wort Gottes in dir lebendig macht. Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sagt das Wort, sondern durch meinen Geist. Wir können uns noch so anstrengen, wir können noch so uns hinsetzen und warten, dass was passiert. Wenn der Heilige Geist nicht sein Werk tut, werden wir es nicht erleben. Alles, was er möchte, was Gott möchte, was Jesus möchte, er möchte den ersten Platz in deinem Leben haben. Er möchte an erster Stelle in deinem Leben stehen. Und das Wort sagt, wenn wir nach ihm trachten, nach seiner Gegenwart, wird er uns alles andere dazugeben. Kaveh, mein Freund Kaveh, könnte euch Wunder über Wunder erzählen von dem, was er erlebt hat in den 3 oder 4 Jahren, die er jetzt in Deutschland ist. Was Gott alles in seinem Leben getan hat. Wie sie ankamen in Berlin, haben sie nachts im Park geschlafen und demnächst wird er umziehen in den Stadtteil Frohnau. Das ist einer der besten Stadtteile mit in Berlin. Weil Gott gut ist. Weil Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Weil Gott ihm Arbeit besorgt hat. Weil Gott derjenige ist, der für uns sorgt. Weil er alles gegeben hat für Gott, so gibt Gott alles für uns. Wir haben in unserer iranischen Gruppe einen Mann, der noch kein Christ war, aber auch noch freitags morgens in die Moschee gegangen ist, ganz oft am Freitagabend zu uns in den Gottesdienst in Farsi und Deutsch kam. Und er konnte es nicht verstehen. Er wusste nicht, ist Gott wirklich Gott? Wer ist jetzt der richtige Gott? Er konnte es alles nicht verstehen. Und jetzt ist er ins Krankenhaus gekommen, ist seit über 2 Monaten im Krankenhaus und hat in der letzten Woche bei Kaveh angerufen. Kaveh hat ihn auch besucht im Krankenhaus. Und er hat in einer Nacht, er hat solche Schmerzen gehabt, die Ärzte konnten nicht feststellen, wo die Schmerzen herkommen. Und an dieser Nacht hat er gesagt, morgens um 4 hat er gesagt, Gott, wenn du wirklich der Gott bist, von dem ich immer wieder höre, dann bist du der Einzige, der meine Schmerzen nehmen kann. Und in dem Moment geht die Tür auf in seinem Zimmer sieht er das in einer Vision und zwei Engel treten ein in Berlin im Krankenhaus, nicht im Iran oder im Irak. Zwei Engel treten in dieses Krankenzimmer, gehen in sein Bett, legen ihm die Hände auf und seine Schmerzen sind sofort weg und er hat Jesus sein Leben gegeben. Und er verkündigt jetzt im Krankenhaus, er ist noch dort, er verkündigt den lebendigen Jesus. Einfach, weil er eine Berührung hatte mit dem lebendigen Jesus. Und wir brauchen diese Berührung mit dem lebendigen Jesus. Du brauchst eine Berührung mit dem lebendigen Jesus und das jeden Tag. Wir können nicht von den alten Dingen oder von gestern leben. Wir müssen das tun, was Gott heute von uns will, seine Gegenwart. Alles, was er will, ist deine Zeit. Wenn du in der Bibel liest und du verstehst es nicht, ich gebe mir ganz genauso. Wir haben von uns in der Gemeinde einen Bibelleseplan, da habe ich mich eingeklinkt, lese damit eine in einem Jahr durch die Bibel. Im Moment bin ich bei 2. Mose und dann denke ich immer, Herr, diese ganzen Gesetze, die du den Juden gegeben hast, Gesetz um Gesetz, hier waschen, da ein Stier schlachten, da dies, da jenes. Ich sage, Herr, warum hast du das alles gemacht? Das muss doch alles einen Sinn gehabt haben. Aber wisst ihr, dann bin ich wieder so dankbar, dass ich im Neuen Testament weiterlesen kann, weil da Jesus kam und weil die Gnade kam und weil das einzige Gesetz, das der uns gesagt hat, das ist, dass wir einander lieben sollen, so wie Gott uns liebt. Und das begeistert mich dann wieder, dass ich nicht in den alten Zeiten leben muss, sondern dass ich eben heute und in der Gnade leben darf. Es geht allein um Jesus. Gott, der Vater, hat im Neuen Testament, Gott der Vater hat es, unsere Bibel ist das Wort Gottes, das weiß ich. Aber im Neuen Testament hat Gott der Vater nur einen Satz hörbar gesprochen. Wisst ihr, welcher das war? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der einzige Satz, den Gott hörbar im Neuen Testament gesprochen hat. Alles andere ist sein Wort, logischerweise. Aber Gott spricht zu uns. Gott spricht zu uns. Gott möchte zu dir sprechen, jeden Tag neu. Und durch Anbetung hast du enge Gemeinschaft mit ihm. Und in dieser engen Gemeinschaft mit ihm wirst du ihm immer ähnlicher. Das ist wirklich so. Das ist, wenn ihr ältere Ehepaare seht, ne, dann sagt man schon, Mann, die sehen sich ja schon fast ähnlich, ja, wie Bruder und Schwester. Weil die, wenn die miteinander umgehen, dann wird man ähnlicher. Und ist manchmal auch so, wenn einer mit dem Hund spazieren geht und du siehst das Herrchen, denkst du auch, dir wird ihm schon ähnlicher. Also wenn das schon da so ist, wie viel mehr ist das bei unserem himmlischen Papa? Wenn wir eine Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir mit ihm leben, wir werden ihm ähnlicher. Wir werden ihm ähnlicher. Und manchmal sieht das vielleicht in deinem Leben so aus, als ob du durchs Feuer gehst. Aber sein Feuer des Heiligen Geistes wird dein Feuer, das dich runterzieht, wegbrennen. Und es wird alles erneuern und alles erfrischen. Ihr könnt als Gruppe wieder nach vorne kommen, Anbetungsgruppe. Seid ihr noch da? Ja. Seine Gegenwart ist das Wichtigste in deinem Leben. Seine Gegenwart ist das Wichtigste in deinem Leben. Lass uns einfach jetzt nochmal so ein Lied der Anbetung singen und lass uns einfach nochmal ausstrecken zu Jesus. Wenn du heute Abend, jetzt in diesem Moment, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben willst, dann steh einfach auf, streck deine Arme aus und empfange einfach ein neues Feuer. Empfange ein neues, frisches Öl, das direkt vom Himmel herunterkommt. Kommt und lasst euch beschenken heute Abend. Wisst ihr, ich habe das heute Nachmittag der Gruppe schon erzählt. Mein Mann und ich, wir waren vor 20, 25 Jahren in Orlando, in der Gemeinde von damals hatte Benny Hinn noch eine eigene Gemeinde und dort waren wir und nach der Predigt sagte er, ich rief auch die Leute nach vorne zum Gebet und sagte, er braucht ein bisschen Öl. Und dann kam jemand mit so einer kleinen, wir kennen ja diese Salbölflaschen, ne? Die haben wir ja auch alle schon mal in der Hand gehabt, kommt einer mit so einer kleinen Flasche Öl. Und dann sagt er, nein, das reicht nicht aus, ich brauche mehr. Und dann ist jemand in die Küche gegangen, hat 1 Liter Olivenöl geholt. Dann hat er seine Hände aufgemacht und hat gesagt, bitte schüttet mir das Öl hier rein. Und alle, die da vorne standen, die haben nachher das Öl abbekommen. Und er hat dann das Öl genommen und hat gesagt, wer will mehr? Und dann haben die gesagt vorne, ja, ich. Und dann hat er das darüber geworfen, das ganze Öl, über die ganze versammelte Mannschaft. Und alle gingen unter der Salbung des Öles zu Boden. Und ich stand ganz hinten und dachte, wie gut, dass ich nicht da vorne stehe und das Öl abkriege auf meinen Sachen. Aber heute, wisst ihr, was ich heute machen würde? Ich würde ganz vorne stehen als Erstes. Ich möchte das Feuer des Heiligen Geistes haben. Ich möchte das Salböl des Heiligen Geistes haben. Ich möchte aus seinem Becher trinken. Ich möchte aus seinem Becher von dem süßen Wein trinken. Und steht doch einfach, wer das möchte, steht doch einfach mal auf. Wer mehr möchte, steht doch einfach mal auf. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du kommst. Dass du kommst und dass du uns dein Feuer gibst. Dass du das Feuer vom Himmel herunterschüttest auf uns. Gib uns deine Liebe. Berühre uns, Heiliger Geist. Berühre uns, Heiliger Geist. Und zeig uns, dass es um Jesus geht. Dass es nur um Jesus geht. Und Jesus, es geht nur um dich. Und du willst, dass es uns gut geht. Und so sage ich, komm, komm, Heiliger Geist. Jetzt stell dir vor, du hast diesen Becher voll wunderbaren, süßen Rotwein vor dir. Und stell dir vor, du trinkst jetzt aus diesem Becher. Du trinkst aus diesem Becher von diesem süßen Wein. Trinke einfach jetzt von diesem Wein. Lass dich so richtig volllaufen von seinem Wein. Lass dich so richtig volllaufen von seinem Wein. Fließe. Als wir damals in Argentinien waren mit 3 Ehepaaren, sind wir jeden Abend nach Hause gekommen in unser Hotel und wir waren voll süßen Wein. Und der Mann, der an der Rezeption war, der hat bestimmt gedacht, diese verrückten Deutschen kommen jeden Abend betrunken nach Hause. Aber es hat uns Spaß gemacht. Ein Taxifahrer hat uns nicht mitgenommen. Der hat gesagt, er nimmt keine Betrunkenen mit. Aber wir waren betrunken von dem süßen Wein des Heiligen Geistes. Und das möchte Gott heute Abend auch tun. Er möchte dich jetzt abfüllen. Er möchte dich jetzt abfüllen. Aber du musst dich entscheiden zu trinken. Du musst dich entscheiden zu nehmen. Du musst zu nehmen und trinken von diesem süßen Wein.
Danke, Jesus.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Allein durch Gnade steh ich hier.